Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Palmsonntag. Christinnen und Christen überall auf der Welt hören die Geschichte des Einzugs Jesu in Jerusalem. Wo es noch möglich ist, gibt es auch Prozessionen mit Palmzweigen oder Buchsbaum. Die biblische Geschichte, die ich nun vorlese, verbindet uns über Ländergrenzen, Sprachgrenzen und kulturelle Grenzen hinweg miteinander. Und das schon seit vielen Jahrhunderten. So lasst uns hören, was Johannes für seine Gemeinde damals und für die Gemeinden heute weltweit aufgeschrieben hat. Ich lese aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 12 bis 17. Der Einzug in Jerusalem. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Großer Gott, unsichtbarer Herrscher über Himmel und Erde, wir haben diese Geschichte aus der Bibel gehört. Lass sie zu deinem Wort für uns heute werden. Schenke unserem Lesen und Hören deinen guten Geist. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Fest wird gefeiert. Das Passafest, die Erinnerung an die Rettung der Israeliten aus dem Sklavenhaus Ägypten. Jesus und seine Jünger gehen nach Jerusalem. Auch sie wollen feiern. Die Stadt ist voller Menschen. Da war richtig was los auf den Plätzen und in den Straßen. Und die Häuser waren voller Besucherinnen und Besuchern aus allen Gegenden Israels und aus vielen Orten rund ums Mittelmeer. Richtig was los. Niemals hätte ich gedacht, dass diese Worte mich wütend machen könnten. Wütend aus Neid. Wie gerne würde ich auch feiern draußen mit vielen Menschen. Wie gerne würde ich eine Osternacht hier in der Truppe zum ersten Mal miterleben oder einen Familiengottesdienst Ostermontag im Brünningshof. Doch nicht nur an die religiösen Feste denke ich. Wie schön wäre es, wenn viele Menschen jetzt in dieser Woche ihre Familien besuchen könnten. Volles Haus bei Oma und Opa. Alle sind da, auch die Enkel, die von weit her kommen müssen. Oder ein paar freie Tage im Ferienhaus an der Küste. Oder einfach mal die aus der Familie besuchen, die so oft allein sind, in ihren Zimmern, im Seniorenheim. Wie gut wäre es für viele Kinder, nach 3 Wochen endlich mal wieder mit Freundinnen und Freunden ohne Einschränkungen im Kontakt spielen zu können. Es bedrückt mich. Ja, es macht mich auch wütend, dass alles so nicht möglich ist. Ich muss wirklich immer mehr meinen Verstand einschalten und anderes unterdrücken, um dem Aufruf »Bleib zu Hause« Folge leisten zu können. Denn ich gebe ja all denen recht, die gerade jetzt mahnen, bleibt zu Hause. Ihr habt ja recht, ich muss zu Hause bleiben. Sie müssen zu Hause bleiben. Wir müssen das gemeinsam tun, zu Hause bleiben. Sonst sind vielleicht auch die letzten 3 Wochen völlig vergeblich gewesen. Also, zu Hause bleiben. Aber es ärgert mich trotzdem, es macht mich wütend und ich kann ein Wort schon lange nicht mehr hören. Corona. Beherrscht denn dieser Virus inzwischen alles? Corona. Krone. König der Welt. Dieser sehr kleine Virus aus der Corona-Familie scheint zurzeit der König der Welt zu sein. Der König der Welt? Wer hat die Macht über mich, über diese Welt, über Leben und Tod? Über den Virus will ich nicht mehr sprechen, kann ich auch nicht, da weiß ich zu wenig. Und ich weigere mich, ihm immer mehr Macht zu geben. Doch diese Frage nach der Macht, die begleitet mich und lässt mich nun auf den Predigttext schauen. Da lese ich als erstes von den Menschen, die aus aller Welt zum Fest gekommen sind. Sie sehen Jesus kommen, nehmen Palmzweige in die Hand und rufen laut: Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus ist ihr König, ist der König der Heilszeit. Sie hoffen auf eine andere Welt, eine Welt des Friedens, eine Welt des Ausgleichs der Menschen untereinander, des harmonischen Zusammenseins von Mensch und Natur, Mensch und Schöpfer. Sie haben Palmzweige in der Hand, die erinnern an einen Aufstand vor vielen, vielen Jahren. Die Makkabäer hatten die Herrscher in hellenistischer Zeit vertrieben und den Tempel zurückerobert. Die Menschen sind offensichtlich bereit, für Jesus auch einen gewaltsamen Aufstand zu riskieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Hoffnung dieser jubelnden Menge, die teile ich. Ich kann sie so gut verstehen. Doch wer in die Welt schaut und sieht, wohin religiöse Reiche der Menschen geführt haben und wohin sie führen, der kann die Reaktion von Jesus gut verstehen. Jesus hat auf seine Weise damals auf den Wunsch der Menschen geantwortet. Er hat ihnen keine Vorhaltungen gemacht. Er hat gar nicht geredet. Er hat gehandelt. Jesus hat einen jungen Esel am Wegesrand gesehen und ist auf ihm geritten. Er hat sich feiern lassen, aber als Eselsreiter. Nicht als Krieger auf dem Pferd und schon gar nicht als künftiger König in Rüstung. Doch steckt hinter der Aktion mit dem Esel noch mehr? Hat Jesus damit etwa diesen ganzen Einzug als Eselei entlarvt? War das seine Art von Ironie oder politischer Satire? Der König auf einem kleinen Esel? Der Eselskönig? Wir kommen zur nächsten Gruppe, die Jünger. Die Jünger, und das heißt immer auch die Gemeinde, also wir, verstanden, so sagt es Johannes, zunächst nicht. Nicht verstehen ist so oft der Ort der Jünger bei Jesus. Die Jünger, das sind nach Johannes auch die Christinnen und Christen, die die Geschichte lesen, also wir. Und Johannes hat recht, das Nicht-Verstehen ist auch sehr oft mein Ort bei Jesus. Nicht verstehen, was das alles heute soll, wozu dieser Virus dient, wo denn nun Gott überhaupt ist und seine Macht zeigt. Das alles weiß ich nicht. Ich predige tatsächlich als einer, der wenig weiß und nichts versteht von den wirklich wichtigen Dingen. Weder habe ich Ahnung von Viren, noch weiß ich Rat zu geben, was dann jetzt wer machen soll. Ich gehe Tag für Tag meinen Weg und bin dankbar, dass es mir und meiner Familie gut geht. Ich höre von den Sorgen der Menschen, höre sie mir an, aber einen Rat weiß ich nicht zu geben. Auch weiß ich nicht, wie lange das alles noch dauert und worauf man denn jetzt hoffen kann. Über Gott will ich da von mir aus erst gar nicht reden. Johannes sagt, nicht verstehen ist in all dem ein Ort der Jünger und ein Ort bei Jesus. Das lasse ich mir gesagt sein. Johannes kennt noch einen anderen Ort, einen Ort Jesu, von dem aus sich alles für ihn noch einmal anders zeigt. Doch dazu später. Zunächst noch eine wichtige, eine letzte Gruppe. Es sind die politisch Verantwortlichen der damaligen Zeit, hier die, die für die letzten Reste der jüdischen Selbstverwaltung zuständig waren. Diesen Verantwortlichen, dem Hohen Rat, den Hohen Priestern, wurde über Jahrhunderte in der Auslegung der Texte der Passionsgeschichte Jesu sehr viel Unrecht getan. Es wird oft von Hass und Neid und Missgunst geredet. Am Ende war es eher eine Frage der politischen Vernunft, die zur Auslieferung Jesu an die Römer führte. Die Männer des Hohen Rates wollten schlicht keinen Aufruhr, kein Blutvergießen. Sie wollten den Römern keinen Anlass bieten, auch noch den Tempel zu besetzen. So hatten sie in einer Ratssitzung beschlossen, Jesus zu ergreifen und an die Römer auszuliefern. Nicht alle im Rat waren dafür, aber keiner wusste, wie man anders einem drohenden Aufstand entkommen könne. Johannes berichtet, wie einige Pharisäer ihre Beobachtungen der jubelnden Massen beim Einzug Jesu in Jerusalem so zusammenfassen. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, Alle Welt läuft ihm nach. Offensichtlich waren die letzten Bemühungen um eine andere Lösung dieses Problems jetzt endgültig vom Tisch. Soweit diese Geschichte. Wie ist es nun mit der Frage nach der Macht? Gehört sie den hoffenden Menschen aller Zeiten? Oder war und ist diese Hoffnung eine Eselei? Oder bleibt alles beim Alten und die, die im Rahmen der politischen Vernunft handeln müssen, haben halt die letzte Macht? Der Evangelist Johannes gibt sich mit all dem nicht zufrieden. Schon zu Beginn seines Evangeliums redet Johannes von einer Erhöhung Jesu, einer Verherrlichung, einem Moment, an dem alles sichtbar wird und von dem aus alles in einem anderen Licht betrachtet werden kann. Dieser Moment ist für ihn gleichzeitig die Entscheidung der letzten Machtfrage, der Frage, wer der Herr ist über Leben und Tod. Und in diesem Moment, so berichtet Johannes im 12. Kapitel, wird ein für allemal der Fürst dieser Welt gerichtet, wird dem Hass gegen Gott und Mensch und Natur die Macht genommen. Allerdings ist genau dieser Moment, ist genau das, was wir da sehen können, was vielleicht sogar Johannes selbst direkt gesehen hat, alles andere als menschlich einleuchtend und überzeugend. Denn dieser Moment, von dem her sich alles andere neu zeigt, ist für Johannes das Kreuz Christi. Ist der Moment, an dem das irdische Leben Jesu endet. Hier am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht. Und Johannes berichtet weiter, er neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Jesus stirbt. Doch sein Sterben ist für Johannes mehr als das Ende eines irdischen Lebens. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Er ist seinem Vater, Gott, treu geblieben. Jesu Tod wird für den Johannes wie der Tod eines jüdischen Märtyrers geschildert. Die sichtbare Macht des Todes und die erlittene Gewalt der Feinde und der Hass der Menschen können ihn nicht von Gott abbringen. All das kann ihn nicht besiegen. Allerdings ist Jesus auch noch ein anderer als der Märtyrer, der bis ans Ende durchhält. Ein Märtyrer hätte sicher auch militärische Siege gerne gefeiert, Jesus aber nicht. Er versteht seine Bindung zu Gott ganz anders. Er sieht in ihr eine Beziehung voller Liebe, die es ihm ermöglicht, sogar seine Feinde zu lieben. Johannes sieht im Kreuz schon den Sieg dieser Liebe, den Sieg der Liebe Jesu und in ihm den Sieg der Liebe Gottes über den Hass der Welt und schließlich auch über den Tod. Der Tod nimmt nach Johannes Jesus nicht die Krone des Lebens, sondern am Kreuz gibt ihm der Vater selbst seine Königskrone. Die Frage nach der Macht, nach der Herrschaft über Leben und Tod, so Johannes, wird von Jesus am Kreuz beantwortet. Es ist vollbracht. An dieser Herrschaft will Jesus, so Johannes, alle teilhaben lassen, die sich an ihn wenden, die ihm vertrauen, die an ihn glauben. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt Jesus seinen Jüngern, sagt er uns sterblichen Menschen und nimmt uns mit diesen Worten auf den Weg, den sein Vater selbst mit ihm gegangen ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, deutliche Sätze des Johannes, die er an uns richtet, von einem Ort aus, der so wenig nach Leben und so sehr nach Tod aussieht, vom Kreuz aus. Ich brauche da immer wieder diesen lebendigen Geist Gottes selbst, der mich für diese Botschaft öffnet. Wer jetzt zuhört und sagt, damit kann ich ja gar nichts anfangen, den kann ich sehr gut verstehen. Aber manchmal kann man dann wieder etwas damit anfangen. Und dann kann man auch einiges nochmal anders verstehen. Wie etwa diese Reiterei Jesu auf dem Esel. Später lasen die Jünger, beseelt von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, von ihrem König, in ihrer heiligen Schrift. Lasen sie ihren Propheten und hörten von dem kommenden König, vom Messias, der, so sagte es der Prophet Zacharja, ein Gerechter und ein Helfer sein wird, der arm sein wird und auf einem Esel, auf einem Füllen einer Eselin reiten wird. Sie wussten nun, Der Eselsreiter hatte am Kreuz die Krone genommen. Kein anderer trägt die Krone als der Gekreuzigte und Auferstandene allein. Und so bekräftigt er der Christus, er der König, bis heute die Worte der Propheten und schreibt sie mir und dir ins Herz. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Und wenn dieser König kommt, dann müssen die anderen Mächte weichen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.